Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 17. März 2013 zum Thema Land der Lämmer, eine Stückbesprechung. Zu Gast sind Gerhard Willert, Schauspieldirektor am Landestheater Linz und die Autorinnen des Stücks, Thomas Arzt, Mieze Medusa, Gerhild Steinbuch. Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Herzlich willkommen im Kepler Salon. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Diese Veranstaltung heute ist eine Kooperationsveranstaltung des Kepler Salons mit dem Landestheater Linz und dem Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes Kepler Universität in Linz. Sie sehen, wir sind so verkabelt, also wie jede Kepler Salon Veranstaltung wird auch diese heute aufgezeichnet. Und wenn Sie im Anschluss an den Beitrag von Herrn Willert und den Autoren und Autorinnen Fragen haben, bitte geben Sie mir ein Zeichen, damit Sie das Mikrofon erhalten können von unseren Assistentinnen der Technik, die heute alle anwesend sind, damit man auch Ihre Antworten, Ihre Fragen hört und nicht nur Ihre Antworten. Das Thema ist heute eine Stückbesprechung Land der Lämmer. Die Premiere hat gestern am Abend im Landestheater stattgefunden. Ich möchte dazu die Vortragenden und unsere Gäste vorstellen. Ich beginne mit den Damen, wenn ich darf. Ich beginne mit Mieze Medusa, geboren 1975 in Schwetzingen in Deutschland. Aufgewachsen ist sie aber in Oberösterreich und sie gilt als eine fixe Größe in der österreichischen Hip-Hop- und Poetry-Slam-Szene. Sie ist Autorin, Slammerin und Rapperin. 2007 ist sie Gewinnerin des FM4 Protest-Song-Contests mit dem Text »Nicht meine Revolution«. 2008 erschien ihr erster Roman mit dem Titel »Freischnorcheln«. 2012 »Mir besser«. Sie eine Explosion. Sie lebte in Innsbruck, Linz, London und Wien. Und ihr Beitrag gestern Abend lautete kein Anschluss unter dieser Nummer. Gerhild Steinbuch, 1983, geboren in Mödling. Von ihr konnte ich erfahren, dass Schreiben seit ihrer Kindheit eine Leidenschaft ist, neben dem Klavier und Schlagzeug. Sie studierte szenisches Schreiben bei der Universität T in Graz, zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Sie gewann bereits mit 21 Jahren den Stückwettbewerb der Berliner Schaubühne. Im Wiener Schauspielhaus war sie Hausautorin in der Spielzeit 2008 bis 2009. Sie war auch Kitzbüheler Stadtschreiberin und heute lebt sie als freie Autorin in Berlin. Herr mit Sonnenbrille wurde 2010 im Schauspielhaus Wien aufgeführt, nur um nur eines zu erwähnen. Der Beitrag gestern hieß »Die Schatzsuchenden«. Thomas Arzt ist ebenfalls geboren 1983, also ich freue mich sehr, dass die Jugend heute da ist. Von den 10 Autoren und Autorinnen sind es die Jüngsten, die heute anwesend sind. Ja, Thomas Arzt studierte Theaterwissenschaft und Germanistik in Wien. Er war auch Gasthörer der Filmhochschule München. 2008 erschien das erste Stück Grillenparts im Schauspielhaus Wien. Ausgezeichnet wurde dieses mit dem Hans-Kratzer-Stipendium und Spielzeit von 2010 bis 2011 war er auch Hausautor im Schauspielhaus. Im April wird sein Stück Alpenvorland, das beim Heidelberger Stückemarkt ausgezeichnet wurde, uraufgeführt im Linzer Landestheater. Sein Beitrag gestern war Mauthausen. Er hat aber auch die Dramaturgie zusammen mit Katrin Billig geleitet. Ja.
Sollte man vielleicht noch anfügen, in dem Fall, er war auch unser letzter Thomas Bernhard Stipendiat.
Okay.
Und im Rahmen dessen ist Alpenvorland entstanden.
Okay. Gut, danke vielmals für die Information. Gerhard Willert brauche ich den meisten wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ganz kurz mache ich es trotzdem. Er studierte Germanistik, Anglistik und Romanistik in Regensburg und Freiburg. Die erste Inszenierung war in Cardiff in Wales, weitere folgten in Wiesbaden, Bremen und am TAT in Frankfurt, 1993 Engagement am Schauspielhaus in Wien. Zwei Spielzeiten als Regisseur war er tätig. Er erhält für die Inszenierung von Philip Ridleys der Disney Killer die Kainz-Medaille. Weitere Engagements im Bayerischen Staatsschauspielhaus München, Thalia Theater Hamburg und Mannheimer Nationaltheater, um nur einige zu nennen. Seit 1998 ist er Schauspieldirektor am Linzer Landestheater, wo gestern das dramatische Kaleidoskop zum 12. März 1938 Land der Lämmer Premiere hatte. Herr Willert, waren Sie zufrieden? Sind Sie zufrieden?
Ich bin übernächtigt. Das ist kein schlechtes Zeichen.
Ja, aber wenn, ja eben, ja, dann hat die Feier lange gedauert, ja. Und damit war sie doch ein Erfolg. Und wenn die Gäste auch lang geblieben sind, ja, nehme ich das an. Ja, Stückbesprechung. Wie wollen Sie, dass das jetzt abläuft? Erzählen Sie, was das Stück im Ganzen ist. Sein soll, wie es entstanden ist oder nur auf die Aufführung gestern Abend?
Naja, ich mache jetzt keine Premierenkritik. Im Prinzip, ich kann gerne ja ein bisschen was zur Genealogie erzählen, aber am schönsten fände ich weiß nicht, haben Sie es gesehen oder wer hat es gesehen
gestern?
Das sind ja dann doch einige. Ja. Da fände ich es eigentlich am schönsten, Fragen zu beantworten.
Okay.
Von mir aus. Wie es entstanden ist, ist relativ einfach. Also, dass man das Thema, was wir da behandeln, wichtig finden kann, liegt, glaube ich, eh auf der Hand. Und wir haben uns einfach, als wir die Spielplanüberlegungen gemacht haben, also den Spielplan gebaut haben, haben uns gefragt, wie soll denn so eine Beschäftigung aussehen? Und jetzt ist ja üblicherweise macht man im Theater dann ein Stück zum Thema, sehr beliebt, der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi von Brecht, um vergleichbare Dinge. Und darauf hatten wir und hatte ich aber einfach keine Lust, weil das ist dann, das sind immer so Pflichtübungen. Und dann hat man einen Standpunkt. Ich finde das Thema aber tatsächlich extrem vielgestaltig und ich finde, dass es nicht eine Antwort darauf gibt. Und vor allem war uns eben auch wichtig, das jetzt nicht nur historisch aufzuarbeiten, weil das steht eh jeden Tag in der Zeitung und
wurde ja auch bei Symposien,
wird medial aufbereitet.
Bearbeitet.
Und uns war wichtig, dass wir verschiedene Standpunkte, verschiedene Blickwinkel haben. Und die sollten kommen eben nicht nur von einer Generation, sondern quer durch die Generationen. Und mir war auch wichtig, dass Blicke von außen dabei sind. Also deshalb so Autoren und Autorinnen wie Betty Changier, Michel Wiener-Wehr, Barbara Grimbert, Martin Krimp oder der Falk Richter. Und dann bin ich an die Autoren herangetreten und sie haben Gott sei Dank mitgemacht.
Haben alle mitgemacht.
Von elf angefragten zehn.
Ja, super.
Ja.
Vielleicht kann ich da von meiner Seite erzählen, wie die Zusammenarbeit begonnen hat. Gerhard Willert hat so gemeint, das war so einfach, was der Hintergedanke ist, wie das Projekt entstanden ist. Eigentlich ist es ja alles andere als einfach, weil es total ein schweres Thema ist. Und zu sagen, jetzt kommt ein Gedenktag und irgendwie hat man das Gefühl, man will da Stellung dazu beziehen, aber wie kann man da jetzt was erzählen, ohne damit einfach so das abzuhacken, zu sagen, so, das macht man halt so, weil gerade der Gedenktag ist. Und die ersten Gespräche war so ein Wort Stolperstein, das immer wieder vorkommen ist, so habe ich es jedenfalls von Gerhard Willert verstanden. Und der konkrete Anlass ist bei mir gewesen, dass so ein gewisser historischer Boden, der da jetzt mit Linz zu tun hat, oder ich würde dann aufmachen, der mit dem Land zu tun hat, in dem ich aufgewachsen bin, sie überlagert mit einer Gegenwart. Und das ich kann das Mikrofon näher. Es funktioniert schon, es funktioniert, genau. Also dass sie Gegenwart mit einem historischen Boden überlappt, und zwar in dem Punkt Blumau. Also man fährt vorbei mit dem Zug an dem neuen Musiktheater und liest in den Büchern über die architektonischen Pläne Hitlers, dass das Führertheater an gleicher, ähnlicher, jedenfalls an dieser Stelle der Standort gedacht war. Es hat mich überrascht, dass keine Diskussion darüber so groß gemacht worden ist. Also das ist für mich so ein innerer Stolperstein gewesen, wo man sagt, so jetzt wird es eröffnet im April, und so ohne ist es auch nicht. Das war so eigentlich ein konkreter Anlass für mich, dass ich mich mit der Geschichte dieses Ortes auseinandersetze und dann mich selbst befrage, wie ich diese Geschichte in der Schule jetzt gelernt habe und was ich nicht gelernt habe. Und ich habe das Gefühl, dass man sehr gut über die Zeit 38 bis 45 sprechen kann, dass da sehr viel Wissen vorhanden ist, sehr guter Umgang im Unterricht. Aber dann so ein Hackerl drunter gemacht wird, so dass man so Verbindungslinien aufzeigen kann. Das ist ganz, ganz schwer, dass so eine Kontinuität vorhanden ist, die dann wieder in die 80er, 90er Jahre führt, mit einer aktiven Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs, die ich dann persönlich gar nicht so wahrgenommen habe in dieser Zeit. Also ich war damals 10, 12, 13 und erst wie ich studiert habe in Wien, habe ich über diese Zeit Waldheim gelesen, und das war für diese Aufarbeitungssache war quasi an anderen Zeitpunkt in der Geschichte für mich dann wichtig. Genau. Und Gerhard Willert hat mir vor eineinhalb Jahren davon erzählt, dass er das vorhat. Und ich fand das total gut, dass das stattfindet. Und die Frage war dann, welche Autoren würdest du noch interessant finden? Welche sind wichtig, dass das da andere Stimmen nur zu Wort kommen? Und ich hab dann mitgedacht, und dann sind wir zusammengesessen und überlegt, wer interessiert uns. Und so sind diese 10 Autorinnen und Autoren.
Da ist auch im Programmheft eine Auflistung, oder wie
der Prozess stattgefunden hat. Ich habe versucht, in den Texten im Programmheft das ein bisschen von anderer Seite nochmal nachzudenken, wie das entstanden ist. Und gleichzeitig ist es ja ein Gedächtnisprotokoll.
Ja, das habe ich gut gefunden. Ich habe es kurz heute in der Früh noch gelesen.
Ja.
War das nicht auch schwierig, diese Themen, die sind ja sehr unterschiedlich, jeder hat sich... Hat er das zugewiesen bekommen, oder unter Anführungszeichen, oder hat jeder von sich aus gesagt, das übernehme ich oder das? Oder wie ist das gelaufen?
Genau, deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist einerseits ein sehr einfacher Zugang, aber auch ein schwerer, weil ich finde den finde ich total spannend und eine große Entscheidung. Es hat auch große Freiheit gegeben für die Autoren. Ja. Es geht darum, was ist euer Standpunkt, eure Position zu diesem Gedenktag, aber darüber hinaus, was bedeutet das für die Gegenwart, für euch? Das war die Ansage. Mhm. Und es hat keine thematische Zuordnung gegeben, das war freigestellt. Und die große Herausforderung zu sagen, wir warten auf die Texte, schauen, was kommt. Ja. Und damit gehen wir auf der Bühne um.
So. Genau. Gute Nerven.
Ja, es
nein, aber das, das hätte mich eben überhaupt gar nicht interessiert, Autoren irgendwas zuzuweisen.
Nein, ich frage nur, weil die Themenblöcke ja sehr breit waren. Es hat sich nicht wiederholt, dass einer dass zwei dasselbe Thema genommen hätten, sage ich mal jetzt mal.
Aber die Autoren kennend, hätte mich das sehr gewundert, wenn wir da...
Naja, also das finde ich toll, wenn das so trotzdem so geklappt hat. Also,
ich kann mich an eine Diskussion erinnern, bei der ersten Probe, bei der Konzeptionsprobe, wie wir so diesen Textstoß vor uns gehabt haben, weil mal alles da war, und das ist alles übertrieben zu sagen, da war schon alles da, weil erst in der zweiten Probewoche dann auch nur wieder Texte gekommen sind. Nur wir haben das gelesen und dann sind so Fragen aufgetreten wie, gibt es da nicht zu dem Thema nur was zu sagen? Fehlt da nicht ein Teil in der Geschichte, den man da auch miterzählen sollte? Und genau diese Lücke haben wir dann gesagt, nein, das sind sehr subjektive Standpunkte, wir haben da jetzt, wir können keinen Bogen spannen, der jetzt Erklärungen liefert.
Oder erschöpfend abdecken.
Ein Kaleidoskop ist in dem Sinn also, es macht sich was auf und dann schließt es auch wieder.
Und eine künstlerische Freiheit muss auch da sein, nicht? Dass du in
naja, es ist ja legitim zu sagen, ja. Man macht einen Abend über den März 38 und setzt fest, welche Themen wären da von Regie-Seite oder von Haus-Seite interessant. Oder zu sagen, überlasst einfach mal kommen, was von außen ist, und dann füllt man aber nicht. Dann lässt man würde man ja diesen Zugang wieder in Frage stellen. Sozusagen, wenn sie da eine Leerstelle auftut, dann geht es genau darum.
Möchten Sie gleich was dazu sagen? Wie ist es Ihnen ergangen?
Ja, kann ich was sagen. Also Thomas hat mich eben gefragt, ob ich was schreiben möchte. Ich habe dann lange überlegt. Mein Zugang war ja ein Zugang über die Form. Also weil ich auch das Gefühl habe, auch aus meiner Position heraus, dass es einfach anmaßend ist, zu versuchen, inhaltlich was zu sagen oder auch über die Sprache was zu sagen, weil die auch, also finde ich, aus Österreich kommen, die ja so geprägt ist, dass man dann einfach, man kann ja gar nicht drauf schon, man bewegt sich dann immer trotzdem in dem Sumpf. Und mein Versuch war eben dann über die Form, also ich habe den Chor geschrieben für die Leute, die es gesehen haben, über diese chorische Form und über den Rhythmus, eine Art von Gemeinschaftsgefühl oder Sog zu erzeugen, das aber gleichzeitig auch immer wieder Störstellen hat und da dann auch langsam auch über die Sprache, also ich habe dann auch quasi da, wo das dann kulminiert und richtig in Fahrt kommt, viel mit Zitaten gearbeitet und zu versuchen, die einzuschleusen, bis die in dem Sog drinnen sind und man muss denen dann zuhören und genau über diese Sprachbewegung dann vielleicht einen Zugriff zu dem Thema zu finden, der auch mich nicht ausschließt und auch das ist, was ich kann und nicht anmaßend ist.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut gekommen, also gelungen und sehr gut angenommen worden, habe ich das Gefühl. Dankeschön.
Mietze?
Man hat sie der Biografie angehört. Ich bin, glaube ich, die einzige von den Autorinnen, die überhaupt nicht aus dem Theaterbereich kommt. Für mich war es die erste Zusammenarbeit mit jemand anderem, der meine Texte liest. Toll gemacht, war ganz schön. Und insofern war für mich das Aufregendste an dem Projekt eigentlich der Prozess von, ich schreibe etwas, lass das los, schau mir den Prozess ein bisschen an. Ich war bei der ersten Leseprobe dabei und fand das sehr interessant und hätte gern da noch ein bisschen mehr reingeschaut, weil ich das vom Prozess her spannend finde. Die Herangehensweise war so, dass wir uns auf einen Café getroffen haben, du mit Worten um dich geworfen hast. Wenn ich jetzt sage, und ich mir meinen Teil gedacht habe, meine ich das positiv. Und,
das sieht man ja am Text.
Und ich glaube tatsächlich, nach der ersten Leseprobe ist es mir so gegangen, dass ich sehr leichten Herzens rausgegangen bin und mir gedacht habe, toll, die Arbeit aus diesen ganzen unterschiedlichen Texten eine Gesamtaufführung zu machen, ist nicht meine. Ich gehe jetzt einfach, das ist schön. Und war dann gestern sehr angetan davon, dass ich finde, dass dieses Gesamtbild aus diesen sehr unterschiedlichen Texten passiert ist. Und was mir sehr gut gefallen hat, und das habe ich auch in meinem Text versucht, das war der Text, wo mal kurz gesungen wurde und das Prekariat sich zu Wort gemeldet hat. Dass es ja eigentlich mir auch überhaupt nicht darum ging, und ich glaube, das ist bei den anderen Autoren und Autorinnen auch gewesen, gar nicht unbedingt um eben diese Zeit und Anschluss und Gesichter, sondern tatsächlich geht es um Erinnerungsarbeit in dem Text. Ja. Und das hat mir auch gut gefallen, wie vielschichtig die Umgänge damit sind und wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Und ich glaube, dass da schon das Stück gestern sehr viele unterschiedliche Positionen abdeckt, was dann, und das glaube ich, ist wert zu schreiben. Also ich glaube auch, nochmal zu sagen, ja, das war doch so und jetzt reden wir nochmal darüber, und das ist Schule, glaube ich. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß, aber künstlerisch spannend ist vielleicht dann tatsächlich der gesellschaftliche Umgang und eben die Plattitüden und die wie man damit umgeht, wie man darüber redet, was darin in uns weiterlebt. Also das hat zumindest mich interessiert.
Hat jemand schon eine Frage oder eine Feststellung von gestern Abend oder ein... Nehmen wir das. Ja, danke.
Ja, ich komme immer so ein bisschen von der Praxis. Ja, man hat einen Text liegen, in dem Fall 10 Texte. Jeder Text in sich hat einen eigenen Zugang, Aspekt. Und gestern bei der Aufführung hatte ich nie das Gefühl, dass nach jedem Text eine Zäsur passiert. Also ich spreche jetzt für mich, ja, sich niemand auskennt, wie geht es weiter und warum war das davor so. Es war für mich sehr stimmig in ihrem Ablauf, wenn man will, in ihrem Handlungsablauf. Ich sehe das nur von der Seite. Ich habe das wunderbar gefunden. Wobei die Texte in sich ja nichts Gemeinsames haben, ja. Und das habe ich so spannend gefunden. Vor allem nach dem ersten Text war bei mir das Gefühl, es ist noch verhalten, man wartet noch seitens des Publikums, was kommt noch. Und dann, ab dem dritten Text, sind schon die Zwischenapplause, der Zwischenapplaus gekommen. Ja? Das heißt, dieses Selbstauffassen als Zuschauer, als Rezipient, wie wird das verarbeitet oder was haben die Autoren zu sagen, das habe ich in der Inszenierung also ganz, ganz fantastisch gefunden. Das möchte ich nur dazu angemerkt haben.
Danke, ich habe das.
Gratuliere.
Danke.
Ja, danke.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte es jetzt als Kompliment verstanden. Danke.
Ja, hat noch jemand von gestern eine Meinung dazu? Wer war anwesend? Ich glaube, ich kann auch eine Kritik sein, es muss nicht nur
Nein, fangen wir gar nicht an.
Das Schöne ist ja, dass man diese Aussagen vorhin immer von Gerhard auf dazu, dass man Kontra gibt, unbedingt Kritik. Weil ich finde es schon spannend. Ich habe das erste Mal bei so eine Art von Abend mitgemacht und ich war sehr, sehr aufgeregt, ob das funktioniert, und mich würde das wirklich interessieren, wie die verschiedenen Wahrnehmungen dann vom Publikum aus gewesen sind, weil sie dann tatsächlich nicht nur unterschiedliche Texte, weil sie von verschiedenen Themen ausgehen, sondern auch, weil sie nicht alle zum Beispiel fürs Theater geschrieben sind, weil ein Text dabei ist, das ist ein Essay, der ist gedruckt worden, weil sie nicht alle auch 2013 geschrieben worden sind, sondern weil da ein Text ist, der 13 Jahre alt ist. Und diese Brüche zwischen den Texten, die sind gerade so was, wo man sagt, okay, es gibt Geschichtsbrüche, es lässt sich kein ganzes Geschichtsbild erzählen, und gleichzeitig so vielleicht vermisst man auch was an dem Abend dann. Das würde mich interessieren, ob man dann, wenn ab dem Zeitpunkt, wo der Applaus einsetzt, ob man dann, mir der Applaus überrascht, Weil wir haben das immer so im Durchlauf schon irgendwie als Überlappung der Texte verstanden. Und das war eigentlich ein Zeichen der Applaus. Ich glaube, ich habe verstanden, der Text, der Abend wird nicht Schritt für Schritt weitergehen, sondern es wird wieder was Neues kommen. Das war so mein Eindruck, was das der Applaus jetzt bedeutet. Also mich würde jetzt schon interessieren, auch wie so Gesamtwahrnehmung auch.
Ja. Bitte. Das lassen wir uns da, dass wir das.
Ja, also mir ist es eher so gegangen, dass mich der Applaus auch ein bisschen überrascht hat. Ich habe es erst nicht toll gefunden am Anfang, dass diese Übergänge so super funktioniert haben, also wo man momentan oft gar nicht gewusst hat, aha, da ist ja schon das Neue dran, also unglaublich, nämlich auch in dieser Unterschiedlichkeit. Also das Gesamte, ich tue jetzt trotzdem ein bisschen Kritik
üben. Gerne.
Also mir hat das von der Mitte Medusa also unglaublich toll gefallen, also das war so ist mein persönliches Lieblingsteil oder Lieblingsstück, auch in der Umsetzung war das fantastisch. Ich habe dann einfach gefunden, oder diese zeitlichen oder aktuellen Bezüge, also gerade was du gemacht hast, also auch mit diesem Schüler quasi, also das ist einfach ganz wichtig, weil man hat wirklich immer das Gefühl, die Geschichte hat man jetzt wirklich schon 100-mal gehört und die will es jetzt nur mehr hören, also irgendwie habe ich das Gefühl, man schaltet dann sogar schon ein bisschen ab, weil man denkt, okay, noch einmal wieder gekaut und wenn dann andere Bezüge reinkommen oder wirklich aktuelle Bezüge reinkommen, glaube ich, ist das unglaublich wichtig, weil man plötzlich wirklich hellhörig wird. Und wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan habe, war ihres oder deines, weil es war einfach relativ lang und ich habe einfach nicht gewusst, wohin damit. Also was soll ich damit tun? Und ich habe nachher dann also ein bisschen versucht, irgendwie mit ein paar Leuten zu reden und ich habe das Gefühl gehabt, das haben sie fast alle schwer getan. Also mit dieser Form. Also es war in dem... Also der Sprechchor finde ich eigentlich immer sehr stark in der Aussage, aber dann, was man damit tun soll. Und weil es einfach generell sehr lang war, also das dauert ja doch, glaube ich, 3 Stunden oder so, also da wirklich immer aufmerksam zu sein, und das hat, glaube ich, unglaublich viel Aufmerksamkeit gebraucht, war schwer. Ganz ehrlich. Okay, ja, danke.
Bitte, ja.
Ja, ich kann mit dem in gewisser Weise anschließen. Es ist ein Abend, ich sage jetzt bewusst nicht Stück, es ist ein Abend, der heißt Land der Lämmer. Und ich habe eigentlich vor, was ich normal nicht tue, dass ich mir das nur einmal anschaue. Denn es ist eine andere Verhaltenserwartung, die man als Theaterkonsument hat. Man geht in ein Stück und kommt irgendwann drauf, weil man Gott sei Dank ein Programm hat, es geht ja so schön übereinander und das ist das Kompliment an die Gestaltung, an die Regie, aber irgendwann merkt man, das ist kein Grillparzer, das ist kein Faust in der Kontinuität, das ist ein Produkt sui generis, das da 10 Autoren und 10 Einzelstücke in unterschiedlicher Länge zu einem Theaterabend verbindet. Und darum muss man sich das nur mal anschauen, weil dann weiß man, um was geht. Und dann hat man den Schalter da schon anders im Kopf. Aber rundherum ist das eine tolle Geschichte. Überhaupt keine Frage. Das Einzige, was vielleicht die Frage ist, ob das der künstlerische Anspruch oder was auch immer, warum dieses eine Stück, die Zischsuppe, da die Pause dazwischen drinnen war, oder war das nur die Krankheit des...
Nein, die Pause war nicht in der Zischsuppe, die war im...
Entschuldigung, die war in dem... Ja, die war in dem Kanzler in der Schweiz, ja genau.
Nein, das hängt nicht damit zusammen. Also ich sage das mal ganz subjektiv, ich wusste ganz lange nicht, ob ich da eine Pause machen will oder nicht. Und ich finde nur letztlich bei der Informationsdichte, die man hat und der Unterschiedlichkeit der Reize, habe ich selber, der ich tendenziell eigentlich jemand bin, der eher nicht so gerne Pausen macht, das Bedürfnis gehabt, eine zu machen. Und ich finde, sie liegt besser in diesem Text als nach diesem Text. Also der Wiener Wehrtext der Besuch des österreichischen Kanzlers ist in gewisser Weise einer der Ausgangspunkte überhaupt für das Projekt für mich gewesen. Also der Michel hat mir den Text sozusagen zur Verfügung gestellt, dass ich ihn machen darf, weil ich ihm erklärt habe, was ich vorhabe. Und der steht da so in der Mitte. Und ich persönlich finde, dass man gut mit dem in die Pause geht. Also die Tatsache, dass das Sven im Moment, da habe ich der Schauspieler, der es gemacht hat, nicht gut beieinander ist, um es einfach zu sagen, hat mit der Pause nichts zu tun.
Danke, heute nur wissen, habe ich nicht gleich verstanden, obwohl es jetzt nachvollziehen kann, aber das hat sie mir entzogen.
Ja.
Vielleicht danke. Vielleicht kann man da dazu nur weiter erzählen. Die Frage, wo die Pause ist, das ist ja so eine Frage der Reihenfolge und welcher Text kommuniziert mit welchen und wo verbindet sie was, wo setzt sie was voneinander ab. Und ich habe so den Eindruck, also wenn ich so ist durchaus selbstkritisch da mal drauf schaue, dass einem ja im Theater immer die Zeit ausgeht und so, wenn so, man sieht das Ding anders, wenn es erstmal so ein Durchlauf stattfindet auf der Bühne. Und diese Tage sind sehr begrenzt. Und ich habe das Schöne gefunden, wenn man dann nach so einem Durchlauf sich nochmal zusammensetzt und sagt, dieser Teil des Kaleidoskops, was würde das machen, wenn er da steht? Und da sind Verschiebungen haben stattgefunden. Und gerade bei dem Text, und jetzt dieses zu teilen, ist auch wieder eine neue Erfahrung. Und man findet da immer mehr heraus. Und es wäre das könnte auch sowas sein, was man wieder weiter verschieben könnte, wenn es gibt Rahmenbedingungen, die jetzt nicht einen dauernden Prozess zulassen. Aber für mich ist es auch eine gewisse offene Form dann geblieben.
Ja. Also ich hatte mir zum Beispiel, um so den Punkt konkret zu erläutern oder ein Beispiel zu geben, ich hatte mir gedacht, so der Anfang, das war eigentlich relativ schnell klar, dass wir anfangen mit dem Falk-Richter-Text, weil der sehr behutsam und auf leisen Sohlen erstmal überhaupt das Thema Erinnerung und was ist eine Erinnerung und wie geht denn das eigentlich aufmacht und das noch gar nicht so richtig eigentlich zusammenhängt jetzt mit dem großen Thema Narzissmus, Verdrängung und so weiter. Das kommt ja auf leisen Sohlen. Plötzlich, batsch, ist man da drin. Also das finde ich sehr raffiniert, wie der Richter das gebaut hat. Wie er einen da reinzieht und plötzlich ist der Krieg da und man hat es gar nicht so genau mitgekriegt, wie man da plötzlich landet. Also es war für mich dann der ideale Eröffnungstext. Und dann wird man, nachdem man gerade da über das Krankenbett des Vaters im Zweiten Weltkrieg war, zack, von der Miete, erstmal in der Gegenwart geerdet und landet über die Anschlussfehler dann. Also das war relativ klar. Und dann Gerhils Text, und dann hatte ich aber gedacht, nach dem Sprachgewitter von der Gerhild, setze ich dann die einzelne Stimme vom Wiener Wehr, dann den Franz Sobel, weil der durch den kabarettistischen Husarenritt, der er ja auch ist, ganz gut vor der Pause sitzt. So, dann kann man so ein bisschen durchpustend in die Pause gehen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das, was ich mir gedacht hatte, dass man nach dem, ich sag mal, Sprachgewitter Steinbuch froh ist, dann über eine Einzelstimme, haben wir dann in einem Durchlauf festgestellt, dass der Kopf und die Ohren einem noch dermaßen schwirren nach den Schatzsuchenden, dass die Einzelstimme noch überhaupt keinen Platz hat. Und dann haben wir das getauscht und danach den Franz Sobel gesetzt. Und nach dem Franz Sobel dann, gerade im Anschluss an diesen mich sehr auf jeden Fall berührenden Text von Michel, mit dem mich sehr berührenden Text von Michel nach dem Franz Sobel, das Satz Heider ist unter uns, stimmt für mich halt auch perfekt. Aber sowas ist das erfährst du dann bei den Proben und dann reagiert man drauf.
Von von Autorenseite würde die Reihenfolge jetzt dann nochmal anders beschreiben. Also das war diese Wirkung, was eine Chorstimme ausmacht und wenn eine Einzelstimme kommen soll. Ich finde es ja spannend, dass gewisse Wörter in verschiedenen Texten auftauchen und das durchaus sowas wie eine Verbindungslinie macht. Es gibt eine Stelle im Falk-Richter-Text, wo er erzählt, dass der Vater im Garten steht und ein Insektenvertilgungsmittel auf den Rasen sprüht. Und ich habe die Stelle immer total, da habe ich mir die Haare aufgestellt, so Insektenvertilgungsmittel auf diesen schönen Rasen oder so. Und ich habe da diesen Vater gesehen, wo eben so ein Gasgift rauskommt und dann spricht dann plötzlich die Mieze Medusa aus der sehr heutigen Sicht heraus über eine vergiftete politische Stimmung, kann man durchaus sagen. Und Robert Schindl spricht dann von den Gaskammern. Und Gerhild spricht von der Landschaft, die man so zwanghaft versucht, schön zu behalten, aber da ist der Tod drinnen. Und bei Franz Sobel kommt wirklich das Giftwort dann vor. Er sagt, dass der Nationalsozialismus ein Rauschzustand war, ein Gift, ein positiver Rauschzustand, ein Gift. Und Michel Wiener-Wehr macht dann die Sprache Haiders zum Gift, was das heißt für einen politischen Diskurs. Und in meinem Text, sagen wir dann in Mauthausen und bei Waldheims Fauler Sprache. Und dann ist dann schon so ersuchen, wie man dann die letzten drei Texte dann nur an die anbindet und es funktioniert auf einen Weg, in dem man bedrohlichen Sprachgebrauch jetzt aufmacht, da plötzlich sind wir mit dem Text von Betty Charmier in am Gazastreifen. Und da ist das Gift wieder ganz anderes. Und dann wird es plötzlich so ein apokalyptisches Nebelgift, wo die Welt untergegangen ist und man ohne Gott dasteht oder wie auch immer. Und am Ende, das ist ja fast versöhnlich, das fand ich fast. Da singen sie das Wiegenlied und da ist das Gift eigentlich so zum süßen Heimatlied geworden und da spricht dann nur der Martin Krimp über den Pöstlingberg. Also das ist so von Autorenseite, wie ich das jetzt nach mehr als 10 verstehe auch. Es löst sich nicht immer ein, das ist dann frustrierend, dass man sagt, nein, stimmt doch nicht. Sollte man das so schieben? Sollte man dann einen Strich setzen? Nein. Aber es macht was über diese sprachlichen Verbindungen, für mich jedenfalls.
Also ich persönlich habe halt eine sehr unruhige Nacht gehabt. Ich habe schon lange nicht mehr so wilde Träume fast gehabt, aber doch nicht bedrohlich. Aber es war immer wahnsinnig Spannung. Die habe ich wahrscheinlich vor dem Schlafengehen gar nicht abbauen können, trotz einem Glas Bier. Es ist unglaublich, was sich, wie das Gehirn noch weitergearbeitet hat. Aber ich war in der Früh trotzdem sehr positiv, dass es hat mich jetzt nicht zerrissen, sage ich. Es war eine tolle Veranstaltung und ich persönlich habe auch die Schauspielleistung ganz, ganz großartig gefunden. Es war unglaublich, so viel Text und so mit so viel Personen fast immer auf der Bühne, also das hat wirklich großartig, ganz, ganz toll, so war ich sehr beeindruckt.
Es sind übrigens zwei
sind einige da, ja.
Katja Fötter und der Sebastian Huschen.
Ja, hat noch jemand?
Bitte. Darf ich was sagen? Ich bin jetzt ganz erstaunt in der Erinnerung, was da jetzt wirklich erst als erinnernd auftaucht, wenn Sie diese Details erzählen. Für mich war es eine Herausforderung und eigentlich eine Überforderung. Die Kontinuität ist für mich einfach dadurch gegeben gewesen, dass das Ganze im gleichen Rahmen alle gleich gekleidet. Dadurch ist für mich diese Scheinharmonie, also dass das irgendwie zusammengehört, entstanden. Aber jetzt, wo ich höre, was da alles los war, habe ich das Gefühl, man müsste sich es nicht nur einmal noch anschauen, sondern x-mal und müsste sich eigentlich auf jeden Einzeltext noch einmal konzentrieren. Also für mich war diese Kombination schwer verdaulich. Schwer verdaulich, ja. Und eine Überforderung. Und natürlich auch die Länge. Es ist wirklich, ich war dann schon so müde. Es war wirklich eine Ermüdung. Und ich bin dann eigentlich gern heimgegangen und habe das weggeschaltet, weil ich einfach erschöpft war. Ich finde es also wirklich, es war toll, aber zum Teil, ja, ich war überfordert.
Eine Überforderung ist gar kein schlechtes Wort.
Bitte.
Ich finde es wirklich gar kein schlechtes Motto. Die ganze Thematik überfordert mich. Das waren brutal brettharte Probenzeiten für alle, weil du kannst, also auch ja, für jeden Schauspieler, weil du kannst deine eigene Geschichte und deine eigene Familiengeschichte und so nicht raushalten. Mhm. Es ist einfach schlechterdings nicht möglich. Und das Thema rädert. Also das, da waren wir auch oft an der Überforderungsgrenze. Mhm. Und kann ich nachvollziehen.
Aber darf ich Sie was fragen? Was ist denn das Bild, das übrig geblieben ist für Sie? Also, das Sie dann mit heimgenommen haben, bevor Sie dann abgeschalten haben?
Also als Bild ist wirklich ganz, ganz, ganz intensiv geblieben dieses Ende dann, wo diese österreichische Fahne oder wo halt diese Farben aufgetaucht sind, dieses Pseudo befriedigt sein. Also wir können sehr verlässlich, das ist abgehandelt. Und sonst sind halt ganz, ganz viele Facetten. Es ist für mich nichts Gemeinsames. Aber das Gemeinsame für mich das Bühnenbild. Das Bühnenbild und die gleich gekleideten Menschen, die ich dann immer wieder nicht differenzieren konnte. Verwirrung ist übrig geblieben.
Also ich komme ja aus einer Kunstrichtung, die nennt sich ja Poetry Slam und Hip-Hop und beides ist sehr schnell und arbeitet auch sehr gern mit Überforderung. Meine Erfahrung ist die, dass das Publikum das Bild sich rausnimmt, das für das konkrete Teil des Publikums stimmt. Und mich würde das auch überhaupt nicht stressen, wenn das Wort Überforderung auftaucht. Was mich stressen würde, ist, wenn Sie Ihren Freunden erzählen, na, das ist so lang, also bitte tut er das nicht an. Also das wäre nicht gut. Aber
das ist einer der letzten Kritikpunkte, das muss ich schon sagen. Aber natürlich sind so Bilder hängen geblieben, ganz intensiv. Ich habe es Ihnen schon erzählt, dieser trotzige Jugendliche, der natürlich mit dem es eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will, aber trotzdem immer wieder drauf wird und diese durchgehaltene Trotz. Das sind wieder, die sind ganz tief hineingegangen.
Der aber auch, der trotzige Jugendliche aus meiner Sicht, ja eigentlich eine radikale Position gehabt hat, das nämlich ich tue was und ich mache eine Demo und ich kümmere mich um meine Zeit. Und also das ist so, das war ja für mich eine sehr, 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 also eine positiv berührende Figur. Ja. Mir ist es noch gegangen, ich fand das Bühnenbild auch toll, im Fall, dass das jetzt von Ihnen als Kompliment gemeint war fürs Bühnenbild. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich finde, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, und das sage ich jetzt als Zuschauerin, weil damit habe ich ja auch nichts zu tun und da kenne ich mich auch nicht sehr gut aus, aber mir hat auch die Entscheidung wahnsinnig gut gefallen, dass auch, dass es sehr nah beim Sprechtheater immer geblieben ist und dass auch so die Identifikationspunkte und dieses so, ich mache das jetzt zu meiner Rolle und ich fühle mich da jetzt ganz tief rein, vermieden wurde, weil das tatsächlich halt dann genau mit dieser Erinnerungsmaschinerie eine Kitschfalle ist und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber das hilft, also das führt natürlich auch genau zu dem, was Sie sagen, dass die Figuren schwer auseinanderzuhalten sind, weil das ja auch gar nicht geplant ist, weil es sind ja Stimmen und das ist eben, und sie sollen ja aus allen Winkeln kommen und die sagen alle ganz was Ähnliches und doch wieder ganz was anderes und ganz oft etwas nicht, ja. Und das finde ich, hat das sehr gut geleistet, also das hat mir als Zuschauerin sehr gut gefallen.
Danke. Bitte.
Ja, also ich möchte schon etwas zur Überforderung sagen. Es ist aber genau diese Epoche, diese Periode in unserer aller hier Geschichte, die alle überfordert. Meine Mutter mit 85, eine Zeitzeugin, sie ist bis heute überfordert mit der Aufarbeitung dieser Zeit. Also man darf sich nicht wundern, damit überfordert zu sein. Aber natürlich, weil man überfordert ist, wollen auch viele von dieser Zeit nichts mehr wissen, indem sie sagt, das verstehe ich eh nicht, das will ich nicht. Und das soll es aber genau nicht sein. Sich mit dieser Zeit, wo die Zeitzeugen genauso überfordert sind als wie die Nachfolgegeneration, sind solche Auseinandersetzungen unabdingbar. Also das ist mein Standpunkt dazu. So überfordert kann ich gar nicht sein, dass ich es verweigere, mich dann mit dieser Zeit auseinandersetzen zu wollen. Es ist mir ein großes Bedürfnis.
Dankeschön.
Mir taucht jetzt auch so ganz prinzipiell was Theatermäßiges. Nicht? Ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, die Proben da jetzt, ich weiß nicht wie lange, schleifen und modellieren und alles Mögliche und ich kriege dann ein fertiges Produkt und habe ja gar keine Möglichkeit, jetzt in diese ganzen Facetten und so, die Überlegung, warum ist das so, das kriege ich ja nicht mit. Und darum müsste ich jetzt ja 10-mal hingehen, tue ich sicher nicht, aber ein zweites Mal wohl schon. Also man müsste sehr oft hingehen, um irgendwie zu einem persönlichen Schlusspunkt zu kommen.
Ja. Drum gibt es heute die Stückbesprechung.
Also die Hintergründe sozusagen, was wir da in den 7 Probenwochen machen, das müssen Sie ja gar nicht wissen. Weil das, was wir zu sagen haben, das ist dann die Aufführung. Und also vielleicht ist sozusagen das, was du eh da beschrieben hast, auch Mieze, also wir verweigern ja sehr bewusst das, was man normalerweise, üblicherweise so Theater nennt. Also Identifikation mit Figuren im Sinne so, und dann spielt man eine Szene aus und das wäre mir völlig kontraproduktiv erschienen im Umgang mit dem Thema. Und insofern ist das, was so, also der Roland Barthes hat das bürgerliche Theater so beschrieben, dass da oben auf der Bühne sich identifizierende, schwitzende Schauspieler sind, die sich verausgaben und ihre Flüssigkeiten verströmen und der Bürger hat seine 20 Franc Eintritt bezahlt und er hat dafür einen realen Gegenwert. Also der Schweiß des Schauspielers ist sozusagen in der kapitalistischen Gesellschaft die Barbezahlung für der Gegenwert für das Eintrittsgeld. Das ist ein nicht sehr schweißintensiver Abend, wenn man so will, hier viel. Aber es ist in dem Sinn nicht theatralisch. Und dann finde ich aber eben doch sehr theatralisch. Ja. Aber es wird einem nichts abgenommen. Also so, genau, ja, ja. Und das finde ich aber relativ adäquat. Und ansonsten aber, was Komplexitäten angeht, also ich breche jetzt mal eine Lanze dafür, sich eine Aufführung, so sie einem überhaupt was sagt, öfter als einmal anzuschauen. Ich selber bin ein leidenschaftlicher, eine Aufführung mehrfach ansehen. Ich rede jetzt nicht von meinen. Weil ein komplexes Kunstwerk, völlig wurscht, ob das eine Theateraufführung ist oder ein Bild oder ein Buch, über das erfährt man mit jedem Mal neu rezipieren, erfährt man mehr, unter Umständen auch mehr, als wenn man mit den Künstlern redet, direkt. Und also die Komplexität von einem Hamlet oder die Komplexität von einem Pommerat-Stück oder Steinbucharzt. Willkommen im Theater übrigens, das war ja erster Theatertext. Also auch wenn es sozusagen ein normales Stück ist und nicht ein dramatisches Kaleidoskop, dann erschließen sich mit jeder Begegnung neue Schichten und neue Intensitäten. Und ich bin ein großer Verfechter davon. Also einfach, weil ich es gewinnbringend finde für mich. Wobei wenn ganz Innerlich. Ja, nein, ich meine, wenn mir eine Aufführung nichts sagt, dann gehe ich in Wirklichkeit vor am Ende raus. Also das gibt's auch. Aber ich meine jetzt, wenn ich das, was für mich dann eine gute Aufführung ist, sehe, dann schaue ich mir die so oft wie möglich an eigentlich. Also Protect Me und Trust von Falk Richter zum Beispiel an der Schaubühne in Berlin habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, das eine 5-mal und das andere 4-mal gesehen. Und wenn ich zufällig in Berlin bin und es wieder läuft, gehe ich auch wieder rein.
Vielleicht kann man das mit der Überforderung nur ein bisschen genauer beschreiben. Ich glaube schon, dass uns gewisse Modi von Überforderung bewusst waren in der Arbeit, die bewusst gesetzt haben und gewisse passieren dann auch einfach. Also weil Gerhard jetzt sagt, Aufführungen 2-, 3-mal, 4-mal anschauen, das ist ja einfach eine Zeitfrage. Und das ist das Spannende, die Zeit bei dem Projekt. Ich glaube, es sind verschiedene Überforderungen, vor denen wir da jetzt geredet haben. Es gibt so eine inhaltliche Überforderung. Das ist das, wenn eine Geschichte auf dir lastet und du das Sprechen einfach schwer ist und das die psychisch einfach überfordert. Das passiert bei dem Thema an gewissen Punkten der Aufführung, in der Arbeit mit den Schauspielern, bei Publikum, das sich da persönlich erinnert an Vorfälle. Dann gibt es eine ästhetische Überforderung, weil es so unterschiedlich ist, weil da kommt dann ein formal konsequenter Text, der dann wieder gebrochen ist mit einer Farce, du hast kabarettistisch gesprochen. Also das zu unterscheiden, wahrzunehmen, sich hereinzulassen, das finde ich spannend an dem Abend. Aber das ist wieder eine andere Überforderung, als wenn man feststellt, die Zeit ist lang. Und Informationsdichte und Fülle bröckelt auf mich ein. Und das ist was ein Experiment war für mich. Das war dieses Probenstart, Stapel, Text. Ich denke mir, wow. So, und das ist war echt ein guter Prozess und gewisse Befürchtungen haben sie überhaupt nicht eingestellt. Befürchtungen haben sie nicht also ich war erleichtert nach dem Abend gestern, aber ich kann das ganz gut verstehen, wie Sie das beschreiben, weil es tatsächlich auch schwer ist, so dran zu bleiben.
Der Herr da, bitte.
Ja, ich wollte noch dazu sagen, also ich hatte das große Glück, das Stück begleiten zu dürfen. Das heißt, ich habe in den letzten Wochen fast jede Probe miterlebt und habe das Stück oder in Fragmenten dann eben ganz oft schon gesehen. Und man kann 10-mal reingehen wahrscheinlich und man wird immer wieder neue Bereiche finden, wo man was entdeckt. Ich habe zum Beispiel gestern dann bei Gerhilds Text zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich verstehe das jetzt, zumindest im Ansatz, was da los ist. Genau. Und ich würde mich selber aber als wahrscheinlich professionellen Rezipienten bezeichnen in solchen Dingen. Und ich bin irrsinnig froh, dass es so eine intensive Auseinandersetzung gibt, die nicht nur jetzt von der Seite der Regie oder der Inszenierung passiert ist, sondern auch tatsächlich bei den Darstellerinnen, bei den Schauspielerinnen, beim ganzen Ensemble. Unglaublich, also die sind mit einem Wahnsinnsengagement da reingegangen und haben sich wirklich auseinandergesetzt mit jedem einzelnen Wort. Ja. Und ich hätte für mich das Gefühl, dass es wahrscheinlich auch funktionieren würde, wenn man diese Stücke einzeln aufführen würde und denen jeweils einen ganzen Abend gibt, was ich ganz schön fände. Und ich wünsche mir zum Beispiel einfach einen Abend nur von Mieze, der quasi auch dann wahrscheinlich überfordert. Ja.
Ja, danke. Hier noch eine Meldung.
Vielleicht, nachdem sind glaube ich nicht jeder jetzt das Stück nur ein-, zweimal anschauen kann, vielleicht gäbe es auch eine Möglichkeit,
sollten dass wir einen Zehnerblock auflegen.
Ja, ja, ermäßigt.
Ja. Das könnte man ja probieren. Vielleicht ein anderer Vorschlag. Ich glaube, dass es auch sinnvoll wäre, dass man diese Texte irgendwo abgedruckt eventuell nachlesen könnte. Weil mir ist schon vorgekommen, also das sind einfach Autoren, Autorinnen-Texte. Und da braucht man einfach auch oft Zeit, das nachhallen zu lassen und nach, zu denken. Und ich glaube, das würde schon im einen oder anderen Fall helfen. Also es ist die Überforderung der Länge jetzt damit nicht gelöst. Also könnte man durchaus auch vorstellen, einzelne Teile können wirklich einen Abend füllen. Also oder Stücke können einen Abend füllen oder werden das auch tun oder würden das auch tun. Die Spannung aber in dieser Unterschiedlichkeit, der ist dann natürlich nicht gegeben. Also was ich auch schade fände. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Joachim, du hast gesagt, also die Kunstuni, das habe ich irgendwie nachgelesen, hat da ja auch die künstlerische Gestaltung gemacht. Was heißt das genau? Und die zweite Frage, also dieses Video, das da so quasi drüber gelegt worden ist auf das Bühnenbild, war das sozusagen das Spiegel der Gesellschaft, die da, also wo da ja Leute irgendwie so gesessen sind oder hat man immer so Bewegungen auch gesehen? Fragt es jetzt einfach so, wo man sich selber auch drinnen selber sieht. Also die
Ihr wart es. Ihr wart es.
Wann wird es tatsächlich?
Joachim, it's your answer.
Also zur ersten Frage. Wir wurden eben eingeladen von Gerhard, von Katrin Billig, die hier auch schon aufgestanden. Und wir wurden sozusagen relativ früh, wie die ersten Texte gekommen sind, eingeladen, ja, einfach mal zu schauen, dabei zu sein und uns Gedanken zu machen, ob es Formen der medialen Erweiterung gibt, die wir hier sozusagen beitragen möchten. Es war sehr offen, also es war auch für uns quasi eine große Premiere oder ich habe schon öfter mit Theater gearbeitet, aber nie in der Form oder nie in dieser Intensität und habe Theater auch nie in dieser Offenheit erlebt oder erleben dürfen. Da auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch. Es war wirklich ein großartiges Erlebnis. Und zum konkret jetzt zu den Beiträgen oder zu diesen Interventionen, die wir gemacht haben, ist es so, dass wir nach einer gewissen Zeit, also es gab dann einige Konzepte, einige Ideen, und nach einer gewissen Zeit hatten wir aber auch das Gefühl, da ist schon so viel da, da ist einfach so eine Dichte, so ein, dem kann man oder soll man eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Und haben dann eben auch gemeinsam überlegt, wie wir damit umgehen können. Und es gab dann eben diese zwei Projektionskonzepte unter anderem, die dann sich auch so entwickelt haben, dass wir das Gefühl hatten, das passt auch gut rein, das nimmt sich selber zurück, macht sich nicht zu wichtig und macht eben genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Also das ist so ein Spiegel, jetzt aber nicht der Gesellschaft, sondern des Publikums. Wir fanden das auch sehr schön, weil die Bühne ja auch so angelegt war, dass sie sozusagen diese Tribüne hinüberklappt in den Bühnenraum. Also wo dann Szenum pro Szenum irgendwie miteinander ineinander übergehen. Und darum geht es ja auch sehr oft in dem ganzen Stück oder an dem Abend, dass es nicht klar ist, wo man jetzt eigentlich sitzt. Und dass es durchaus auch sein kann, dass man jetzt mal Teil ist dieses Stücks oder dieses Text, dass man sich wo wiederfindet. Also ich habe das gestern alleine bei den Gesprächen jetzt nach der Vorstellung ist mir das ein paar Mal begegnet, dass jemand mir dann ein Fragment aus seiner Erinnerung oder aus seiner Vergangenheit oder aus der Familie erzählt hat, wo er sich genau wiedergefunden hat. Also der Joachim Eckel zum Beispiel hat mir erzählt, dass er genau an dem Punkt, diese Sprengungen aufbrechen, genau das hat er erlebt irgendwann einmal, wo sein Großvater mit 75 am Tisch sitzt und anfängt zu erzählen, was er nie erzählt hat. Und solche Geschichten, und das haben wir jetzt quasi technisch so gelöst oder ästhetisch so gelöst, dass es eine Kamera gab, die das Publikum sozusagen eingefangen hat, eine Infrarotkamera, damit das auch im Dunkeln funktioniert. Und wir haben dieses Bild dann auf die Bühne projiziert, um eben quasi das so ein bisschen ineinander zu verschränken. Und die zweite Projektion, die man eingangs gesehen hat, da ging es uns darum, dass wir so ein bisschen, es ist Theater, ist auch oft so, dass man sich da reinsetzt und dass es irgendwie, da ist es auch angenehm und die Samtbezüge von den Sitzen quasi laden dazu ein, dass man sich da ein bisschen ausruht und es wird dann auch dunkel, das heißt, jeder ist dann irgendwie sehr anonym hinten drinnen und lässt sich halt berieseln.
muss damit rechnen, dass in ihn eingebrochen wird, wie Wiener Wehr sagt. Und da haben wir überlegt, wie man das machen kann oder wie man nur so einen Verweis darauf geben kann, dass man aber trotzdem jetzt nicht irgendwie eingeschlossen ist oder abgeschlossen von draußen und dass das genauso auch draußen stattfindet. Und da war jetzt unser Weg, das zu machen, dass wir eine Kamera, also wir sind zuerst davon ausgegangen, dass wir einfach so Webcams verwenden, die in der Stadt ohnehin vorhanden sind, um einfach die Stadt auf die Bühne einzublenden. Also das heißt Live-Kameras, die das übertragen. Wir haben uns dann, nachdem diese Webcam-Signale nicht sehr zuverlässig sind und immer wieder abbrechen, haben wir uns entschieden, eine eigene Kamera einfach zu installieren, die den Außenraum hineinmappt oder hineinprojiziert auf die Bühne. Auch sehr unspektakulär einfach das Bild. Uns war wichtig, dass es wirklich ein Live-Bild ist, also dass das, was draußen dann vor der Kamera passiert, nicht kontrolliert werden kann während des Stücks oder dass das einfach eben genau das ist, was jetzt gleichzeitig draußen passiert. Also das heißt, es ist keine Aufzeichnung, es wird auch so sein, wenn die Leute dann zum 10. Mal hoffentlich reingehen, im Juni wird es dann auch schon hell sein. Also das heißt, das wird sich auch insofern verändern.
Moment, das Mikro bitte, nicht vergessen.
Es ist sogar erstaunlich, wie das Außen und das Innen sich dann verbindet, weil ich habe zum Beispiel einmal gesehen, wie der Bus draußen vorbeifuhr und ich habe ihn dann auch gehört, obwohl es ja ohne Ton ist, die Kamera, aber weil das Theater selber ein bisschen erschüttert ist vom vorbeifahrenden Bus, hat man ihn dann gehört. Ich wollte einmal darauf sagen, das war auch für uns eine sehr schöne Erfahrung mit euch eben wiederum, die ihr ja den Theater als Prozess vorher gar nicht kanntet, wie genau ihr die ganze Zeit eben da drauf geschaut habt und einfach erstmal geschaut habt und wo ihr euch einlinken könntet. Weil das Theater eben ein Prozess ist, diese Probenphase. Irgendjemand hat vorhin mal gefragt, es sind 8 Wochen, die wir an einem Stück normalerweise proben. In dem Fall, an dem Stück haben wir sogar nur 6 Wochen geprobt. Also das ist die Phase, in der wir uns ganz drauf einlassen, auf diese Texte. Wie ihr sozusagen diesen Prozesscharakter auch sehr schnell begriffen habt, der sowas ist und wo man am Anfang noch gar nicht weiß, was am Ende herauskommt. Ich wollte nochmal sagen, ich bin die Dramaturgin der Produktion, darum wollte ich auch ganz kurz einmal antworten auf diese eine Frage, was den Ablauf der Texte angeht. Aber noch eine andere Sache, die ich ganz schnell vorwegschicken wollte, weil das immer wieder kam, wie sehr auch in den Gesprächen darüber bei den Leuten etwas aufgeht und dieses Bedürfnis entsteht, etwas von sich selber oder ihrer Geschichte oder ihrer Familie oder ihrem Zugang zu erzählen. Das haben wir zum Beispiel auch gehabt, wie ich es so noch nie gehabt habe, als wir ein Pressegespräch gemacht haben, eine Woche vor der Premiere. Das machen wir üblicherweise immer vor Premieren, dass wir ein Pressegespräch machen. Normalerweise kommen die, stellen ein paar Fragen und gehen wieder. Und da war das so, dass nach einer Stunde saßen diese Journalisten alle noch am Tisch und fingen an zu erzählen aus ihrer Familie, aus ihrer Schulzeit, wie damit umgegangen worden ist und die wollten gar nicht mehr gehen. So habe ich das noch nie erlebt. Also das macht sehr viel auf und gerade in einer bestimmten Generation, das ist so die Generation meiner Eltern, die jetzt über die 60 rüber sind oder sich den 70 nähern, die diese Phase nicht als Täter mehr erlebt haben, aber als Kinder, als Kleinkinder, die haben heftigste Traumatisierung zum Teil damals erfahren, die sie ihr ganzes Leben lang weggedrückt haben und die jetzt erst aufrunden. Es gibt, glaube ich, auch ein ganz erstaunliches Bedürfnis in dieser Generation derer, die jetzt in den Ruhestand gehen, auf einmal sich damit auseinanderzusetzen. Also dieses immer wieder behauptete, die Leute können das nicht mehr hören, das Thema, das habe ich überhaupt nicht erfahren in der Arbeit hiermit. Und auch als wir angefangen haben, der Gerhard, der Thomas und ich, eben in der Stadt zu fragen, weil wir gesagt haben, das ist ein Thema, da wollen wir uns nicht alleine mit beschäftigen, da wollen wir noch Leute dazu holen, die mehr darüber wissen, da wollen wir Leute dazu holen, die mit uns mitdenken, so eben wie Joachim und die Leute von der Kunstuni und Regina und die Leute von der Kepler-Uni, dass ich eigentlich nur in offene Türen eingerannt bin, weil wirklich alle auch selber dann gesagt haben, ja, da würden wir auch gerne mal was tun.
Oder die Leute vom Kepler-Salon übrigens.
Ja, danke. Da, wo wir sind. genau. Aber jetzt eine ganz schnelle Antwort zu dem, was die Texte angeht. Also wir hatten, Thomas und Gerhard und ich haben auch sehr schnell gedacht, dass in diesem Fall, wo doch ein so, auch das war uns schon klar, dass das auch immer wieder eine Überforderung sein wird, dass da ein Bedürfnis entsteht bei den Zuhörenden, Zuschauenden, die Texte nachzulesen. Wir hatten sehr früh überlegt, ob wir die Texte im Programmheft abdrucken. Das Problem ist einfach, das sind 10 Autoren, das sind 10 verschiedene Verlage oder mal Nicht-Verlage, manche vertreten sich selber. Es war einfach unmöglich, von allen die Rechte einzuholen für diesen Abdruck. Dann haben wir uns entschieden, wir machen das anders, wir drucken nur den Wiener Wehrtext im Programm ab, weil der natürlich erst recht einer ist, den man irgendwie auch im Lesenden erfahren sollte. Es ist aber so, ich kann Ihnen einfach, weil Sie ja alle in der Aufführung waren, anbieten, Sie können mich per E-Mail immer erreichen, indem Sie auf die Homepage vom Theater gehen und dann auf meinen Namen, dann können Sie es über das Kontaktformular, wer etwas nachlesen möchte. Ich habe von einigen Autoren habe ich einfach persönlich die Zusage, dass wir es hätten abdrucken dürfen, also vom Mietze zum Beispiel, vom Franz Sobel zum Beispiel. Die Texte kann ich gerne weitergeben. Also die ich weitergeben darf, die würde ich dann auch weitergeben. Also wenn jemand Interesse daran hat, dann machen wir es einfach so unbürokratisch und formell, würde ich mal sagen.
Danke vielmals, das ist eine sehr gute Idee. Wird es eine weitere Kooperation geben mit diesem bewährten Team? Ist da schon was angedacht? Das kommt doch oft im Entstehen des ersten Produkts, dass man sagt, das machen wir vielleicht beim nächsten oder so. Gibt es da schon sowas?
Gestern Abend war Premiere.
Ja, ich weiß, aber das hindert ja nicht daran, vorauszusehen.
Naja, ehrlich gesagt,
nicht.
Okay. Doch, nein, doch, okay. Natürlich. Also natürlich hindert das vorauszusehen. Wir haben uns intensiv damit jetzt beschäftigt. Also das ist schon durchaus nicht so, dass wir, während wir das eine Stück inszenieren, schon die nächsten 5 auch schon inszenieren.
Nein, ich habe nicht machen, gesagt, inszenieren,
oder, aber schon. Nein, also ich wünsche mir mit allen Beteiligten, dass es weitergeht und gehe sowieso davon aus. Aber jetzt erfunden ist noch nichts, weil der nächste Spielplan, der ist schon gemacht und der ist schon vorgestellt. Und wie sich was dann da konstelliert, da freue ich mich drauf. Aber das können wir noch, wissen wir noch nicht.
Okay, fein, danke, bitte sehr.
Ich möchte doch ein bisschen Werbung auch betreiben für den Abend, obwohl ich aus dem Burgenland komme.
Bravo!
Spricht ja nichts dagegen.
Ist noch jemand weiter angereist?
Ja, nein, es ist mir wirklich ein Bedürfnis und Linz liegt ja doch also durch die Westbahn jetzt, also von Wien aus gesehen, mit 1,5 Stunden, das ist überhaupt nicht das Problem, sondern wo würde ich etwas finden, um das Stück sozusagen zu bewerben, weil ich kann nicht eure Programme in ganz Nordburgenland verteilen. Geht das über die Homepage vom Landestheater? Gibt es eine Kurzzusammenfassung? Was würde den Rezipienten erwarten? Ist es eher in der Presse? Gibt es schon Reflexionen drauf? Weil wie gesagt, wenn ich sage, sagt dort nach, schaut, erkundigt euch über das Stück, was kommt auf euch zu, was habe ich für Möglichkeiten, dass ich hier noch sozusagen Werbematerial habe.
Auf jeden Fall ist die Homepage eigentlich ganz gut, finde ich. Und auch die ist sehr informativ und sie ist auch sehr userfreundlich, wenn man es mit anderen Theater-Homepages vergleicht.
Ja. Nein, ich sage es nämlich auch speziell, ich bin nämlich der Sprachrohr für eine Dame hier im Raum, die das Stück noch nicht gesehen hat, aber so ein bisschen wissen möchte, was würde denn auf sie zukommen und gibt es da irgendwo so das Programmheft ist ja fast eine Nachlese schon wieder oder setzt zumindest sehr viel voraus. Das sage ich
den
aber auch.
Den Kepler-Salon, das kann man auch im www.keplersalon.at nachhören und das nicht nur eine Woche, sondern sobald es im Netz ist. Auch seit 2009 kann man jeden Kepler-Salon nachhören. Nur zu Ihrer Information, falls Sie etwas Interessantes, Spannendes versäumt haben, gibt es da auch die Gelegenheit. Aber das ist auch eine Nachlese oder eine Nachbesprechung, aber hilft vielleicht auch.
Also ganz einfach auf die Stückbeschreibung auf unserer Homepage kann man ganz einfach verlinken, beziehungsweise eben genau, also wenn man die aufruft und dann einfach den Link weitersendet, kommt man direkt zum Stück selber, zu der Beschreibung. Das kann man jederzeit machen. Und wenn jemand in irgendein Newsletter, in irgendeinen Verteiler etwas hineintun möchte, kann er mich auch gerne anschreiben, dann würde ich einfach einen Text zum Stück auch schicken. Und wenn jemand etwas Handfestes verteilen will, auch gerne, wir haben noch von den Flyern, also da könnte ich auch noch rausgeben. Das wären Möglichkeiten zum Beispiel.
Was ja das Spannende bei dem Projekt ist, so bezüglich Ankündigungen, das ist ja mehr als bei anderen so, man legt Schienen, der Zug fährt los und biegt dann ab, wo keine Schienen sind, und man verlegt die Schienen wieder. Man schreibt Texte, beschreibt das Projekt, versucht sich selbst klar zu werden, was es ist, stellt durch neue Gespräche fest, durch neue Texte, die kommen. Das ist viel zu kurz gefasst, nein, das stimmt überhaupt nicht. Man überdenkt es wieder, dann beginnen die Proben, man schreibt wieder neue Texte und dann gibt es aber Termine, wo Texte publiziert werden, die eine gewisse Offenheit dann haben. Was ist das für ein Ding? Und dann sitzt man gestern in der Premiere und denkt, na jetzt müsste man eigentlich erst so die Ankündigung rausgeben oder so. Aber das ist genau darauf lässt du das Projekt ein, mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die da mit zusammenhängen.
Genau. Genau, also da kann ich aus der Genese auch beschreiben, dass wir eigentlich mal einen Arbeitstitel hatten, bevor Thomas den Titel Land der Lämmer erfunden hat. Der hieß Linz 38. In meinem Computer ist das lustigerweise immer noch alles in dem Ordner Linz 38. Und das heißt, wir haben ursprüngliche als wir selber eben noch gar nicht wussten, wohin dass die Reise geht, ursprüngliche Beschreibungstexte gab, die viel mehr da angesetzt haben in dieser historischen Ausgangssituation. Obwohl wir von Anfang an gesagt haben, eben wir schreiben den Autoren gar nichts vor, welcher Themen sie sich annehmen. Und wir haben auch immer gesagt, es ist ein Zugang von heute. Also es ist die Frage, was hat das, was damals passiert ist, mit uns heute zu tun? Und es ist völlig offen, ob ihr euch mit dem historischen Ereignis beschäftigt oder ob ihr mit etwas, also mit was bedeutet Erinnern heute beschäftigt. Letztendlich war es dann so, dass wir diese bei Linz 38 ansetzenden Texte dann noch immer mehr im Vorfeld herausgenommen haben, weil sie immer weniger stimmten, weil doch, wie man dann gesehen hat, eigentlich alle viel stärker das Bedürfnis hatten, erstmal bei sich und beim Heute und wie gehe ich damit um, anzusetzen in der Auseinandersetzung oder die meisten der Texte. Und so ist das dann ein bisschen mehr anders, auch wirklich in der Form. Und wir hatten sogar eigentlich den Autoren auch angeboten, zum Beispiel, weil wir von Anfang an mit der Regina Thumsa von der Kepler-Uni vom Institut für Zeitgeschichte zusammengearbeitet haben, wenn jemand sich auf ein noch vielleicht nicht beackertes historisches Thema stürzen will, bestimmte Biografien, die mit Linz, Nationalsozialismus, auch dem Theater verbunden sind. Da gäbe es Möglichkeiten, da gäbe es Material, aber das war nicht das Interesse der Autoren eindeutig, sondern es hatte schon viel, viel mehr mit dem, was bin ich heute und was ist das heute und was hat das miteinander zu tun, eigentlich als Fragestellung. Ja.
Dankeschön. Bitte.
Danke. Aber vielleicht kann ich da was dazu sagen. Das hat aber, glaube ich, auch ich muss ganz anders anfangen. Ich mache ja heute nur blöde Witze, das tut mir ein bisschen leid. Ich möchte Sie nochmal loben, Sie sind nicht nur reingegangen, Sie sind auch hierher gekommen und schauen sich das Stück nochmal an, Sie machen alles richtig. Also, weil ich ja vorhin so mit der Überforderung und so weiter. Ich entschuldige mich für den gewinnbringenden Witz, aber er war halt da. Und wegen den historischen Stoffen. Also, an mich ist die Frage ja relativ spät gekommen, was ich auch mag, weil ich dann mache ich das schnell und das passt dann schon, hoffe ich. Aber das hat aber auch mit der Zeitvergabe zu tun. Also es war ja an mich, so in diesem Gespräch war ja so, ja, du mach was fürs Theater, irgendwas, so 5 bis 15 Minuten und wahrscheinlich mitdenken, dass man sich an die Zeit immer nur so halb hält, aber gut. Und das ist natürlich auch, um einen historischen Stoff zu recherchieren, aufzugreifen und umzusetzen mit einer Figur, auf die man sich, dann ist es ja auch kurz. Ja? Also das ist um wirklich eine Figur aufzubauen, die brechen zu lassen auf der Bühne, nehme ich mal an, ich rede hier sehr klug, aber das ist ja auch in 15 Minuten schwer zu machen. Also ich glaube, dass das mit dem, dass dann historische Stoffe nicht so sehr aufgegriffen wurden, bis auf dein Stück tut das ja. Na, wobei, es geht auch um jetzt. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Vorgabe ja durchaus auch war, also auch mit dem Zeitbogen, den man hat. Ja. Und wenn man jetzt nur eine relativ kurze Zeit hat, sich vorzustellen, will man ja wahrscheinlich einfach auch mit dem Publikum andocken. Und das Publikum ist ja da, wo man selber ist, nämlich wahrscheinlich kein Zeitzeuge oder Zeitzeugin. Also das geht sich ja auch rechnerisch immer schwerer und so weiter. Aber deswegen denke ich, war für mich dann die Entscheidung ganz, ganz klar, ich schaue mich um. Und weil ja auch Waldheim kam ja in den Gesprächen schon stark vor und an dem, was ist denn nachher passiert und was haben wir denn nicht aufgearbeitet und so weiter. Also das war ja durchaus auch in der Vorgabe sehr stark drinnen. Also das, das bei mir zumindest.
Ich antworte nochmal ganz kurz drauf und ja, ich glaube, du hast da sehr recht. Das hat natürlich auch mit der Kürze zu tun und dass man, wenn man ein historisches Thema behandeln würde, wahrscheinlich ein ganzes Stück draus machen müsste. Es ist jetzt so, dass der einzige Text, der das ja tut, von den 10 Texten, der Text von Robert Schindel ist, der noch ein bisschen eine andere Genese hatte, weil der existiert schon in Buchform beim Heimann Verlag. Das Stück, eine Realfass, eine Erfass nennt er es da, glaube ich. Ein Stück, das auch Dunkelstein heißt, das also viel breiter angelegt ist, ausgeht von der Figur des Murmelstein, der eben ähnliche Dinge damals in Wien getan hat und später in Theresienstadt der Älteste war. Da haben wir auch eben, der Thomas hat mehrere Fassungen gemacht, wie man daraus eben einen Auszug machen kann, den man einbauen kann in unseren Abend. Und da haben wir auch bei den ersten Versuchen, die wir gemacht haben, gemerkt, wenn wir da breiter erzählen, breiter färben, dass das nicht funktioniert in dem Zusammenhang. Und dann haben wir uns auch da radikaler entschieden, doch nur auf einen Strang, auf eine Stimme, einen Klang zu gehen. Und Willi Klang. Und jetzt würde mich eigentlich interessieren, weil es nämlich vom Charakter her doch etwas ein sehr anderer Stoff ist als die anderen, wie Ihnen das als Zuschauer ging, als Sie diesen Text Dunkelstein oder diesen mit Figuren arbeitenden Teil gesehen haben im Verlauf des Stückes. Also wir werden ja auch irgendwann blind, wenn wir da 8 Wochen draufschauen und darum würde mich einfach interessieren, wie Ihnen das ging. Haben Sie den Unterschied gemerkt, dass das vielleicht etwas anderes ist oder hat sich das gut eingefügt für Sie oder hat das Fragen gestellt?
Wer kann dazu etwas sagen?
Klar, welches Stück?
Gesprochen wird, ja. Sie waren vorher, glaube ich.
Bitte. Du hast vorhin gesagt, die Presse hat erst, sag ich mal, das Interview gemacht und dann war sie bei sich und hat sehr viel, sag ich mal, von sich preisgegeben. Wie ging es euch dabei? Hattet ihr irgendwie super Visionen oder, ich meine, ihr habt ja auch alle eine Vergangenheit, die, sag ich, auch mit der Zeit des Faschismus zu tun hat. Weil ich denke mir, gerade jüngere Leute und auch, ich denke, du auch, ist ja irgendwo, hat ja jeder was. Das würde mich interessieren, weil es bricht ja irgendwie was auf.
Ich glaube, dass Autoren dann sehr schnell auf sich zurückgeworfen sind. Also Supervision ist ein ganzes Fremdes. So, dass ich, das wäre in dem Sinne, ob ich mit anderen gerade jetzt über das rede und die mir jetzt das so, über das eigene, dass das aufbricht und dann es ist also ein was Erschütterndes ist nicht aufgebrochen. Das Erschütternde war der Anlass, das zu schreiben. Ich glaube, ich habe schon das Glück, dass ich jetzt nicht wir haben einmal drüber geredet, inwiefern Traumata von Großeltern weiter in der Familie vorhanden sind. Einerseits genetisch, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber scheinbar ist das auch, dass Erinnerung in den Körper fährt oder wie auch immer, oder halt als psychischer Zustand halt da ist. Ich glaube nicht, dass das sowas gerade bei mir aufgebrochen ist. Vielleicht ist das der Beginn jetzt eines Aufbruchs. Es gibt kein großes Trauma, das ich versucht habe zu beschreiben. Es ist eher so eine Lücke, eine Wissenslücke, die ich füllen möchte mit meinem Text jetzt. Und deswegen ist jetzt nicht, dass das im Schreiben ich was über mich rausgefunden hätte, sondern der Anlass war, dass ich weiß, dass ich zu gewissen Punkten jetzt mal auf eine andere Form was sagen möchte. Und darum steht es so da, wie es da steht. Das war mein
Wie ist es Ihnen ergangen?
Also ich habe das, der Passkirch, also das habe ich auch vorher schon versucht zu beschreiben, mit dem, deswegen habe ich auch den sperrigen Zugang über die Sprache gewählt, den man vielleicht wirklich öfter hören muss, weil, also selbst wenn das nicht, wenn die Familie nicht belastet ist biografisch, ist das Muster des Schweigens, nicht kommunizierens, viel Redens, nicht sprechen können über bestimmte Sachen, das ist ja einfach Österreich, also ist mein Eindruck. Und die Fähigkeit, also zum einen nicht die Fähigkeit zu haben, Dinge zu versprachlichen, die relevant sind, also das ist ja so, aber auch in Österreich auch die Fähigkeit nicht haben zu wollen oder nicht einmal das Bewusstsein dafür zu haben, dass man die Fähigkeit nicht hat. Es ist für mich einfach Österreich und deswegen war die war ich sehr froh, gefragt worden zu sein, mich da nochmal mit dem Thema zu beschäftigen, weil klar arbeitet man sich daran trotzdem auch immer ab oder ich, aber in dem Fall gibt es einfach den konkreten Anlass und man kann sich selbst halt überhaupt nicht rausnehmen und sieht auch, wie das in der eigenen Sprache steckt und in der eigenen Art zu sprechen. Also weil es ja da auch, finde ich, auch noch den extremen Unterschied gibt zwischen Deutschland und Österreich. Also ich meine, also einfach das Bewusstsein, wo bestimmte Ausdrucksweisen herkommen, das existiert ja einfach nicht. Und das Bewusstsein, was Sprache transportiert, finde ich, existiert auch eigentlich nicht. Und ja, genau, also das, klar, hat das viel mit mir zu tun und das war eine gute Arbeit, gute Arbeitsstellung.
Dankeschön.
Ich hätte gerne noch eine weitere Frage ans Publikum gestellt, weil mich das interessiert, ob es für Sie, also gerade vielleicht für die Älteren, tatsächlich jetzt Bereiche gibt, wo Sie das Gefühl haben, dass das jetzt gar nicht abgedeckt wurde.
Kann dazu jemand was sagen? Ich habe gestern nach der Premiere im Gespräch mit einigen erfahren, dass eventuell der Bereich der aktuellen Neonazi-Szenen in Oberösterreich oder Österreich da sehr wenig gekommen ist. Also das haben einige vermisst. Also
wir haben, sage ich gerne dazu was, wir haben im Foyer Dokumentation laufen über den aktuellen Stand, was Rechtsextremismus anbelangt. Wir haben oder wurden in der Arbeit auch begleitet vom Dr. Robert Eiter. Das ist, kennen viele wahrscheinlich, ja, also der oberösterreichische Experte für den Stand der Dinge, was aktuellen Rechtsextremismus anbelangt.
Es ist auch im
Jenseits. Ja,
was drinnen,
das genau. Habe ich nachher aber das ist ein, ja. Das ist eine Zone, die sozusagen berührt wird von der Arbeit, aber nicht ausgeführt wird in der Arbeit. Es gibt einen ganz banalen Grund, nämlich keiner der Autoren hat sich auf das Thema gestürzt. Und da wir gesagt haben, Freiheit für die Autoren, gibt's das nicht. Jetzt hätte ich natürlich dann noch jemanden fragen können, willst du, wenn ich das wichtig gefunden hätte. Das ist aber kein, für mich ist der Abend eben kein Abend über Rechtsextremismus heute, weil ich verkürze ein bisschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass ein bornierter Rechtsextremer zu uns ins Theater kommt und anschließend bekehrt das Theater wieder verlässt. Also A, kommt er sowieso nicht und B, würde er es auch nicht bekehrt verlassen. Ich sag mal, die Mitte der Gesellschaft, die so ins Theater geht, die würde ich gerne da bei den Ohrwascheln packen, dass sie vielleicht ein bisschen sensibilisiert wird für die diversen Schichten dieser Thematik und das ist mir an dem Abend, wo es darum geht, sozusagen auch persönlich wichtiger als jetzt, weil was soll denn über den Rechtsextremen sagen, also außer Arschloch, um es deutlich zu sagen. Also wenn ich's differenziert betrachten will, dann muss ich Biografien geben Die haben aber in dem Abendessen keinen Platz.
Ja. Ja. Nein, ich habe es nur erwähnt, weil, ja, weil gestern das auch Thema war von einigen.
Ich würde auch gerne kurz nochmal darauf antworten, weil wir immer natürlich in der Arbeit gesagt haben, das ist uns wichtig, das da auch einen Bezug herzustellen. Ich bin auch selber nicht sicher, ob im Rahmen dieser Arbeit eine Darstellbarkeit auf der Bühne möglich wäre. Deshalb haben wir gerade versucht, um das aber nicht irgendwie außen vor zu lassen und nur jetzt schön bei dem beim subjektiven Erinnern oder bei der Historie zu bleiben, haben wir das versucht, eben auch wirklich durch dieses vielfältige Ballprogramm möglich zu machen, dass da auch der Connect immer deutlich wird. Das heißt, deshalb ist der Text vom Robert Alter im Programmheft drin. Deshalb liegt im Foyer das Dossier sämtlicher rechtsradikaler Vorfälle, ja, der letzten Jahre, ja, in Österreich aus. Ja. Man muss nur ein bisschen schauen und lesen, wenn man diese Sachen wahrnehmen will. Deshalb läuft das Interview mit ihm dort im Foyer. Deshalb, okay, gibt es einen Büchertisch vom Infoladen Welt, die ja selber auch, die das ehrenamtlich machen, die selber auch in der Recherche, in der Aufdeckung gerade im Moment sehr engagiert sind und netterweise diesen Büchertisch für uns dort im Foyer machen. Deshalb gab es eben auch im Vorfeld schon diesen Abend hier im Kepler-Salon mit Gerhard Willert und Robert Alter, wo es darum wie kann Kunst darauf reagieren. Ja. Das heißt, deshalb gab es auch immer wieder Ideen in den Projekten der Kunstuni, wie man da nochmal einen Connect schaffen kann. Auch deshalb zum Beispiel diese Möglichkeit, auf der Vestibülwand, auf der Glaswand im Eingangsbereich seine Gedanken zum Stück niederzulassen. Da haben wir natürlich dann im Vorfeld auch diskutiert, was machen wir jetzt, wenn da aber Sachen stehen, die wir gar nicht so da stehen haben wollen. Also es hat immer wieder reingespielt, die Auseinandersetzung war die ganze Zeit da und auch sehr schönerweise, dass der Robert Alter mal eine ganze Probe da war und erzählt hat über seine Arbeit und die Schauspieler die Gelegenheit hatten zu fragen. Nur eben, inwieweit das wirklich in so einem Abend darstellbar ist, weiß ich jetzt auch nicht, weil das ist kein Abend des erhobenen Zeigefingers oder ein Abend mit einem pädagogischen Impetus. Es ist aber so, dass ich schönerweise, nicht mal ganz geplanterweise, in unserem Spielplan zufällig es ergeben hat, dass eigentlich zwei Projekte in die Richtung gehen. Und das andere ist vom U-Hof das Heldenprojekt, wo es ganz konkret darum geht, wie Jugendliche heute sich gegen Rechtsradikalismus engagieren können. Und das heißt, jemand, der das so offensichtlicher mit pädagogischen Impetus haben möchte, den würde ich einfach jederzeit einladen. Das hat Ende des Monats Premiere. Das ist ein Projekt mit Laien. Und da kann ich nur jeden einladen, sich dann das anzuschauen. Ja.
Okay, danke vielmals. Herr Willert, was würden Sie machen, wenn jetzt wirklich eine Horde Neonazi kommen und sich das Stück anschauen und irgendwie randalieren und stören und so? Was machen Sie da?
Ja, genau. Ja. Okay. Ja. In Linz ist ja für Sicherheit gesorgt. Was tun wir, wenn die Stadtwache in die Vorstellung kommt? Nein. Oder? Ja, wenn jemand die Vorstellung stört, dann...
Wenn wirklich eine Horde, eine Gruppe, eine größere Gruppe demonstrativ kommt, gesetzt dem Fall.
Ja. Ich halte es für relativ hypothetisch, aber wie der Herr in der ersten Reihe hier schon gesagt hat, es gibt ganz einfache Mittel in einem Rechtsstaat, nämlich jemanden zu rufen, der dafür zuständig ist. Das würde ich in dem Fall also auch
der
tun.
Der
Versuch zu bekehren, der scheitert in solchen Fällen ja meistens an der Taubheit des Gegenübers. Wenn ich mit jemandem rede, dann muss ich ihm zuhören und er muss mir zuhören und dann entsteht ein Gespräch. Also von meiner Erfahrung her, ich habe solche Kontakte noch nie gescheut. Aber das ist meistens relativ fruchtlos. Weil wenn die Ohren verklebt sind, dann so. Und also ich habe dann nie ab einem bestimmten Punkt, wo man dann in so eine Schlaufe kommt, weil der andere eh nicht zuhört und dann eh immer nur das Gleiche sagt, ist für mich der Unterhaltungswert, sagen wir mal, enden wollend. Ja. Und dann beende ich so ein Gespräch auch.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz was dazu sagen. Ich fand das gestern sehr spannend. Ich bin ein bisschen früher gekommen am Abend und wie ich
gerade ins Theater reingehe, ist mir eine Gruppe junger Männer entgegengekommen, die sehr schön angezogen waren, sehr bunt geschmückt, mit Degen am Revers und die sind in ihre Dutenseele gegangen, die hatten da offensichtlich eine Veranstaltung, also im selben Haus, so viel zu dem Thema.
Okay,
ja, ja.
Dankeschön.
Ja, das war wahrscheinlich die Arminia Czernowitz.
Also ich war sehr dankbar, dass das gestern nicht das Thema des Stückes war, weil die große Überraschung für mich war ja die Aufarbeitung der Jugend zu diesem Thema. Und was mich wirklich herausgefordert hat oder sehr berührt hat, war dieses Schweigen und kein Anschluss unter dieser Nummer und diese Zischsuppe. Also wir kehren ja als Österreicher wirklich gerne vieles unter den Teppich oder schweigen. Und genau das ist für mich eine Aufforderung, genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und wirklich mit der Sprache sorgsam umzugehen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen gestern.
Ja, danke. Wunderbar, danke vielmals. Sie wollen noch
was? Ja, bezüglich Rechtsradikalismus, dass mir immer wieder feststellt, dass der Radikalismus ja nicht immer rechts liegt, sondern wo ist das unangenehme Radikale im Normalen, in der Mitte, in der Normalität, und deswegen natürlich, ich finde, es ist nicht, man kann schon einen Abend zu Rechtsradikalismus machen und auch rechtsradikale Menschen einladen, und es ist auch so die Konfrontation sucht man durch als Autor, aber ich glaube auch, dass das Thema Anschluss 1938 auffordert, wo nicht eine Gruppe zu benennen, weil dann tue ich mir wieder leichter zu sagen, wir erzählen jetzt die Verbrechen dieser Gruppe heute, und wir wissen, die sind deine Reduten und wir sind eh nicht da drüben, wir sind da. Sondern genau zu suchen, wo sind eigentlich die Verbindungsstellen, wo sind wir uns eigentlich sehr gleich. Und das war, glaube ich, auch der Versuch des Abends. So verstehe ich das jedenfalls.
Ja. Ja, ein Schlusswort, Herr Willert. Okay.
Lauter Lämmer.
Lauter Lämmer.
Ja, naja, ein Schlusswort.
Okay. Nein, muss nicht sein. Eine letzte Frage noch. Wir sind schon.
Vielleicht in dem Zusammenhang möchte ich auf die Frage eingehen von der Dame in der ersten Reihe, die gemeint hat, die Generation 1970 plus vielleicht, also so wie Medusa, ich bin auch 76, oder Thomas und Steinbuch 80 plus, eigene Wahrnehmungen gibt es nicht so damals. Es gibt Erzählungen der Großeltern eigentlich schon, weil auch die Eltern haben es nicht mehr selbst miterlebt. Ich schlage da vielleicht eine Brücke, weil das Wort Überforderung gefallen ist, ging mir auch so gestern. Es gibt sogar jemand, der noch weiter angereist ist, aus Barcelona, die Dame, um das Stück zu sehen, ich aus Wien. Und gerade in diesem Spannungsfeld habe ich die Überforderung erlebt, weil die Tradierung des Traumatas spüre ich auch, obwohl meine Familie biografisch nicht belastet ist, von Täterseite her, ja, wenn man so will. Aber was ich auch spüre, ist eine Tradierung der Schuld. Ja, und in diesem Spannungsverhältnis und aus diesem Spannungsverhältnis resultiert auch eine Überforderung, bin ich mir gerade klar geworden. Ja, und vielleicht dieser Aspekt der Tradierung der Schuld, das ist auch etwas ganz Österreichisches. Wir haben gestern gesprochen, Spanien hat sicher eine andere Geschichte, aber die hatten auch Faschismus, da gab es auch Bürgerkrieg. Und viele Dinge, die mich Diana fragte, warum ist denn das so? Oder ich habe es nicht verstanden. Wo ich dann überlege, ja, wie erzähle ich das denn eigentlich? Ja? Einer, der sich doch damit auseinandersetzt oder sich als aufgeklärt empfindet und keine Berührungsängste auf beide Seiten hat, das durchzudenken, tut mir auch schwer. Das heißt, es gibt Dinge, die rational vielleicht nicht mehr erklärbar sind. Und es ist durchaus ein österreichisches Phänomen, sich in diesem Spannungsfeld, Datierung des Traumatas, Identifikation vielleicht mit der Opferseite, oder aber auch mit der Schuld der Täterseite, weil ich repräsentiere mich nach außen, wenn man mich fragt, schon als Täter. Österreich war jetzt kein Opfer aus meiner Sicht, ja, sondern wir waren Täter. Ob es stimmt, wissen wir auch nicht, aber das ist doch etwas, was sich in uns abspielt. Ja. Also ich wollte diesen Aspekt der Datierung der Schuld auch nochmal herausbringen.
Aber das ist auch nicht, also
auch in unserer Generation.
Ja, klar. Also ich bin jetzt irgendwie nicht religiös, ja, aber die Bibel ist gar kein so schlechtes Buch. Und das ist im Alten Testament dergleichen Schuld geht bis ins siebte Glied. Also jetzt sind wir gerade bei der dritten Generation. Also da ist möglicherweise was dran. Also Tradierung, klar, ja.
Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Kommen, auch für die vielen Fragen und Beiträge. Es war ein äußerst spannender Vormittag, herzlichen Dank. Mir bleibt noch Ankündigung für die nächsten Kepler-Salon-Abende. Es geht morgen weiter am 18.03. um 19.30 Uhr. Das Urgehen der Schokolade, ein wiedergefundener Schatz. Zu Gast ist Helmut Wenschitz, er ist Maître Chocolatier, Bäcker und Konditormeister. Vielleicht bringt er auch Kostüm.
Eine gänzlich andere Form von Schuld.
Und nächste Woche, Montag, den 25.03. wieder um 19.30 Uhr. Wie zeitgemäß ist die Passion? Zu Gast ist Wolfgang Winkler. Er ist Ex-Lieferchef und Geschäftsführer des ABIL, des Anton Bruckner Instituts Linz. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie und nehmen Sie teil an den Diskussionen. Wenn Sie den Newsletter wollen, bitte tragen Sie sich dort ein mit Ihrer Adresse. Sie können das Programm auch noch mitnehmen. Das geht bis Ende des März noch. Dann kommt das neue Quartalsprogramm. Wenn Sie Freunde Kepler Salon unterstützen wollen und ein Freund werden wollen, draußen gibt es Formulare. Wir würden uns sehr freuen auf Ihre Unterstützung. Der Kepler Salon ist jetzt noch bis 14 Uhr geöffnet. Die Freunde des Kepler Salon laden noch ein zu Butterbrot und Kaffee, falls noch vorhanden. Und ich wünsche einen schönen Sonntag. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Applaus